Hi Hase.
Hi Dad, guten Morgen, wie geht es
Ja,
dir?
moin. Ja, ich kann nicht genug klagen, du weißt ja.
Das klingt sehr gut.
Der alte Spruch, wie es immer so ist, ne? Ja, du, ich kann ehrlich nicht genug klagen. Gibt ja, wenn du so selbstständig bist, dann hast du ja Tage und Wochen und Monate, da weißt du gar nicht, da könntest du noch 10 Leute gebrauchen und dann hast du wieder Wochen und Monate, wo du sagst, ey, hättest du eigentlich Urlaub machen können.
Ja.
Man gewöhnt sich sicherlich dran über die Zeit, aber es ist immer noch ungewohnt. Ja, von daher weißt du manchmal nicht so genau, woran du bist. Ne? Bist ja auch mit vielen Leuten im Gespräch, wo was draus werden könnte und, aber da weißt du immer nie so genau, passiert was, passiert nichts.
Ja.
Also von daher ein ständiges Auf und Ab, ein Hoch und Runter, links und rechts, wie das so ist.
Aber beklagen kannst du dich nicht.
Naja, ich will nicht zu viel klagen. Ne? Also von daher ist jetzt auch wieder nicht so. Ja? Also soll jetzt nicht nach Leiden klingen, um Gottes Willen. Aber ist halt, muss man halt mit umgehen. Ne? Also von daher, ich
Richtig.
meine, ist ja auch schön, man hat ja auch Flexibilität, ja? Muss man auch sehen.
Ja.
Damit kommen wir übrigens gleich zum Thema. Aber
Richtig,
hat
ja.
man ja auch Flexibilität, wenn du so Freiberufler bist, ja viele Dinge frei entscheiden kannst. Keine Ahnung, wenn ich eben der Meinung bin, ich muss Montag früh um 9 Uhr einkaufen fahren, dann fahre ich halt Montag früh um 9 Uhr einkaufen, wenn ich keine Termine habe oder so. Und dann ist das eben so. Ne? Das hätte ich mir früher, als ich noch angestellt war, selbst in Remote Work, ja, kommen wir gleich drauf, hätte ich mir das nicht geleistet, auch wenn die theoretische Möglichkeit bestanden hätte, weil da hätte ich irgendwie hätte ich mich damit unwohl gefühlt. Ne? Aber so ist das.
Ich meine, es ist doch aber auch schön, wenn du jetzt zu Hause in meinem ehemaligen Kinderzimmer, das jetzt dein Büro ist, sitzen kannst, auf den schönen Westerwald guckst und ja, dir deinen Tag gestalten kannst.
Ja, du, man könnte Schwierigeres haben, ne? Also so ist es nicht, ne? Also Thema, ja. Welches Thema haben wir heute? Erzähl.
Wir haben uns das Thema Remote Work mitgenommen. Papa, was bedeutet Remote Work?
Ja, ich glaube, der Begriff selber dürfte inzwischen wahrscheinlich vielen oder eigentlich fast allen Menschen geläufig sein, würde ich jetzt mal von ausgehen. In Deutschland, glaube ich, hat sich ja eigentlich früher viel mehr der Begriff Homeoffice dafür eingeprägt. Ich
Ja.
meine, wenn ich mich mal so mit Engländern oder mit Amerikanern unterhalte, damit konnten die eigentlich gar nichts anfangen. Das war für die also das ist wahrscheinlich wieder so ein Wort in Deutschland geprägt wie Handy oder so, ja,
Ja.
was Englisch klingt, aber eigentlich dort gar nicht seinen Ursprung hat. Aber grundsätzlich geht es ja darum, dass man seine Arbeit, so dass denn möglich ist, auch von einem anderen Arbeitsplatz als dem eigentlich Angestammten, zum Beispiel in einem Büro aus erledigen kann. Jetzt wissen wir natürlich alle, es gibt solche Jobs und solche Jobs, also solche, bei denen das nicht geht, weil du musst irgendwo vor Ort sein, keine Ahnung, am Montageband oder in einer Autowerkstatt oder im Supermarkt an der Kasse oder wo auch immer. Ja, es gibt also Jobs, die kann man nicht remote ausführen. Aber es gibt eben diverse Tätigkeiten, das ist im Prinzip völlig egal, wo du sitzt und vielleicht sogar noch, wann du es machst. Also ich denke, das ist nicht immer eindeutig. Ne? Es gibt schon Tätigkeiten, die musst du auch irgendwo so just in time machen, damit auch andere wiederum, die dann von deinen Ergebnissen oder auf deinen Ergebnissen aufsetzen sollen, natürlich auch daran weiterarbeiten können. Da kannst du nicht sagen, ist ja egal, ob ich das nachts mache oder tags mache. Das muss dann wahrscheinlich schon just in time erledigt werden. Aber es gibt sicherlich auch Tätigkeiten, wo es völlig egal ist, ob du die jetzt mit 8 Stunden Zeitversatz machst oder in derselben Zeitzone und ob du da in Hawaii an einer Hängematte liegst oder in Bali am Strand sitzt oder in den Alpen auf dem Berg, Hauptsache du hast Internet, ne?
Richtig, das ist nämlich auch ein Riesenthema bei Remote Work. Also erstens die Definition, die man selbst und auch die Firma, für die man arbeitet, davon hat. Und das ist sicherlich für dich jetzt zum Beispiel als Selbstständiger, vor allem auch, weil du kein Team hast. Also du arbeitest mit Freelancern vielleicht mal zusammen, aber du hast kein festangestelltes Team, keine direkten Mitarbeiter. Nochmal was anderes, als das jetzt zum Beispiel in einem Startup ist, in einem digitalen Startup ist, wie es zum Beispiel bei mir der Fall ist. Also ich arbeite schon seit Jahren komplett remote. Ich würde das auch gar nicht mehr, da mache ich nämlich den Unterschied auch nicht als Homeoffice definieren, denn das ist für mich nochmal ein Unterschied. Also ich mache Homeoffice seit 2 Jahren, aber ich würde das als remote bezeichnen, einfach wenn ich sage, hey Schatz, lass uns doch mal nach Barcelona fliegen für ein Wochenende, dann können wir einfach noch 2 Tage dranhängen. Die kann ich arbeiten, dort aus dem Coworking Space, aus dem Airbnb. Das beeinträchtigt meine Arbeit nicht.
Ja, für dich ist das der Normalzustand und für andere ist das vielleicht, ich sag mal, eine Ergänzung dessen, was sie sonst an Job haben. Also, sag mal, das Thema kam ja eben durch die Covid-Geschichte hoch, wo plötzlich die Verbannung herrschte, ja, die
Ja.
Verbannung aus großen Büroräumen. Da musste man sich halt was einfallen lassen. Jetzt gibt es natürlich solche Companies und vielleicht können wir da auch mal kurz einsteigen, weil du kommst ja rein beruflich, bist du ja im ganz anderen Umfeld unterwegs als ich. Ich bin in den letzten Jahren immer in Anführungsstrichen klassischen Unternehmen gewesen, also Unternehmen, die wir alle irgendwie kennen, weil sie entweder einen großen Namen haben oder schon viele, viele Jahre im Markt sind.
Ja.
So, und diese Unternehmen hatten ein ganz klassisches Geschäftsmodell, was eben die Art und Weise der Beschäftigung betraf. Und die hieß alle hier vor Ort, Punkt. Ja. Das ist eigentlich immer der klassische Weg gewesen. Dann bin ich später auch mal in eine Digitalagentur gekommen. Da gab es schon deutlich mehr Flexibilität, wenngleich die damals über 100 Leute, die wir waren, eben auch vor, eigentlich, ich würde mal sagen, zu 90, ach, vielleicht immer, 95 ne? Prozent vor Ort im Büro gearbeitet haben. Aber du hattest die Möglichkeit. Allein schon deswegen, weil ich habe damals auch Business Development gemacht. Damit warst du auch viel draußen unterwegs, in ganz Deutschland, teilweise in Europa, wo du ja gar nicht im Büro arbeiten konntest, sondern wenn du unterwegs irgendwo warst, hast einen Termin gehabt, dann musstest du dich unterwegs ja auch einrichten können. Und das war im Hotel, das war an der Bahn, das war auf dem Flughafen, das war an der Raststätte, wenn du mit dem Auto unterwegs warst oder so, ne, wo du vielleicht mal zwischendurch irgendwas machen konntest, wolltest, ja, musstest. Voll. Von daher, da war schon so ein Mischzustand da. Das hieß das aber nicht Homeoffice.
Da gab es diese Begrifflichkeiten einfach noch nicht. Ne?
Also nee, wir haben es weder Homeoffice noch Remote genannt. Ja. Ne? Wir haben es einfach genannt, ja, da musst du halt von da hinten oder aus der Ferne arbeiten.
Was aber auch eigentlich auch vor der ganzen Krise jetzt schon gängig war, ist, dass man eine bestimmte Anzahl von Tagen die Woche mal von zu Hause aus arbeiten durfte. Ne? Also das war schon, also ich kenne das auch aus Agentur. Also ich habe, bevor ich remote gearbeitet habe, habe ich auch in Agenturen gearbeitet und da kenne ich das so, dass man das anfragen durfte, auch mal einen Tag Homeoffice zu machen. Das war dann aber ein großes Thema, weil es auch ein neues Konzept war und man sich dann nicht ganz sicher war, wie viel Einfluss man dann noch auf seine Mitarbeiter hat. Man musste zwar gängig da sein, aber ein Tag die Woche oder zwei Tage die Woche konnte man dann auch mal ins Homeoffice gehen.
Ja, war in klassischen Unternehmen, ich sag mal, eher wenig ausgeprägt. Gab sicherlich hier und da, aber eigentlich war das, keine Ahnung. Und wenn überhaupt, dann war es eine, ja, mehr oder weniger geduldete Ausnahme, ja, würde ich mal sagen. Also, dass sowas jemand gefördert hätte oder gesagt hat, habe ich gar kein Problem mit, eher nicht. Liegt auch daran, dass viele, viele Softwareprodukte, mit denen du ja heutzutage eben doch im Büro, ich meine, wollen wir ganz ehrlich sein, was machst du denn im Büro? Du sitzt den ganzen Tag vorm Rechner.
Ja.
Da sitzt ja keiner mehr und macht irgendwas auf Papier. Das ist ja die Ausnahme. Du sitzt den ganzen Tag vorm Rechner. Und wie ist das, was du da machst, was du da benutzt an Software? Das ist im Regelfall so gestrickt, dass es in sogenannten Unternehmensnetzwerken läuft, meistens alles Windows-basiert in irgendeiner Form. Ich sag mal, diese Art von Serverstrukturen, die da über die Jahre aufgebaut wurden, teilweise die Windows-Software, aber eben auch Anwendungssoftware, die teilweise auch sehr, sehr speziell ist für die Unternehmen,
ja,
die ist im Regelfall immer so produziert worden, dass es ausreicht, wenn sie in einem Hausnetz läuft, in einem LAN, nennt sich das so schön.
Das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja ein interessanter Einblick, ja.
Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, naja, aber ich will mit meinem Notebook mich auch von aus der Ferne einwählen, auf diesen Server und dann auf diese Software zugreifen, dann ist das natürlich mit einem Browser, also mit einem Internetbrowser, grundsätzlich erstmal gar kein Problem, also normale Internetanwendungen zu benutzen, aber so ganz spezielle Softwarearten, die in Firmen laufen, ich sage jetzt nicht SAP oder sowas, sondern so Spezialsoftware, die sich halt selber geschrieben haben. Es gibt viele Firmen, die haben sich ihren kompletten Betriebsablauf softwareseitig komplett selber bauen lassen oder selbst gebaut. Und da stand so ein Thema eigentlich nie auf der Agenda. So, und deswegen hatten die plötzlich ein Problem, weil dieser Fernzugriff oftmals gar nicht möglich war mit der vorhandenen Software. Die musste erst eigentlich daran angepasst werden. Und selbst dann war es oftmals noch krückenmäßig, weil die Ladezeiten elend waren und weil das Arbeiten sich total verlangsamt hat dadurch. Und das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Ne? Also es gibt natürlich auch so kleine Serveranwendungen und. Also gibt es viele, viele tolle Sachen, die das durchaus ermöglichen. Aber es ist nicht immer einfach. Und dazu kommt ja noch, so ein Hausnetz hat relativ stabile Netzgeschwindigkeiten, um es mal so zu sagen. Da kannst du relativ stabil mit arbeiten. Gibt es natürlich auch Schwankungen. Aber dann wissen wir selber, wie es ist. Ne? Du sitzt jetzt in Bayern, ich sitze in Rheinland-Pfalz. Wir haben völlig verschiedene Internetze im Sinne von, du hast eine andere Art von WLAN, als ich das hier habe. Allein schon von der Geschwindigkeit und sicherlich hier und da auch mal von der Stabilität. Was die Sache natürlich dann auch nicht einfacher macht. Ja. Also ich glaube, das sind die großen Herausforderungen.
Ja, ich glaube, dass dieser Wechsel dann für so Konzerne oder für Großunternehmen, wie du es gerade mal angesprochen hast, auch eine ganz andere Challenge bedeutet und auch ganz, ganz andere Themen mit sich bringt, als das jetzt für so wachsende Startups wie bei mir der Fall war oder auch Digitalagenturen, für die eigentlich auch eine browserbasiertes Arbeiten gängig ist, wo der Schritt nicht mehr so groß war zu sagen, okay, ihr müsst jetzt alle aus dem Büro raus, also machen wir das jetzt. Da ist es leichter gefallen, ja zu sagen im Vergleich, also die Challenge war einfach nicht so groß. Ne? Da ging es dann eher so um persönliche Herausforderungen, wie führe ich mein Team.
Ja, komm, lass uns da gleich drauf gehen, weil das ist dann natürlich der nächste Schritt, der kommt. Ne? Weil erstmal geht es ja darum, geht das überhaupt technisch? Ne? Das ist ja schon die eine Frage. Das haben wir sicherlich inzwischen alles irgendwie gelöst. Ich kann mich auch entsinnen, damals so, als das losging, wo es dann hieß, unsere Mitarbeiter haben gar keine Laptops, die haben so eine PCs.
Ja, PCs,
ja. PCs. Ja, wie sollen die mitnehmen? 3 Bildschirme und 2 oder so.
Ja.
So, das hat sich dann, ging dann auch irgendwie. Natürlich wurde dann nach und nach umgestellt. Dann waren dann Laptops ausverkauft. Dann haben alle Unternehmen sogar gebrauchte Laptops auf dem Markt weggekauft, ja, weil sie erstmal schnell eine Lösung brauchten.
Ja.
Das spielte in dem Sinne Geld oder die Art und Weise, was du da kaufst, ja, keine Rolle mehr. Ich kann mich entsinnen an die Zeit. Das macht die Sache auch nicht einfacher. Das musste dann als ITler erstmal wieder alles irgendwie dem standen Jahre zu Berge, ne?
Na,
der muss das irgendwie alles
einbinden. Projekt seines Lebens.
Ja, genau. Ne? Das ging dann auch alles, das ist ja alles gegangen. So, und dann kam natürlich irgendwie, dann ging es erstmal los, weil wir konnten ja nicht anders. Ne? Das ging ja nur noch A oder B. Also A hieß nichts tun und B hieß, okay, wir sind im Homeoffice und müssen jetzt da weitermachen.
Ja.
Also war B die einzige Option. Wir haben angefangen und am Anfang war viel Euphorie da und wir haben uns alle da reingeklängt und wir haben alle gemacht und getan. Und ich kann mich noch entsinnen, so die erste Zeit, wo dann plötzlich alle im Homeoffice waren, die Schlagzahl an Meetings, die magst du heute teilweise immer noch haben.
Ich erinnere mich daran.
Ey, wir hatten, ich weiß gar nicht, also im Prinzip habe ich um 8 Uhr das Ding eingeschaltet, habe Teams aufgemacht, wir haben damals Microsoft-basiert auf Teams gearbeitet und habe eigentlich vor 17, 18 Uhr waren die Meetings nicht zu Ende, die Online-Meetings. Du bist eigentlich gar nicht mehr zum normalen Arbeiten gekommen, du hast nur noch Online-Meetings gemacht. Hm. Ein einziger Wahnsinn, das ist, am Anfang war das auch noch okay, klar war das anstrengend, aber das war was Neues, da hast was dazugelernt und, ne, in dieser Schlagzahl, aber irgendwann fängt das so an zu ermüden und die Leute natürlich auch mürbe zu machen, weil du sitzt den ganzen Tag und guckst nur auf diese Kamera und hast den ganzen Tag nur Leute auf dem Bildschirm, die dich die ganze Zeit angucken. Ne?
Ich glaube, der große Unterschied war ja ein bisschen auch, dass, also ich kann das zum Beispiel gar nicht so nachempfinden, weil da auch wieder die Prozesse einfach schon da waren, wie wir miteinander kommunizieren, so dass es nicht so meetingbasiert ist. Weißt du, was du halt viel hattest auch, ist so dieser Kaffeeklatsch in der Küche, wo man sich aber auch mal über ein Projekt austauscht, wo dann nicht noch der 15 Minuten Check-in mit dem Kollegen notwendig ist. Und auch einfach diese Simplizität, die ich jetzt auch in meinem Arbeitstag quasi habe, entweder mache ich ein Meeting oder ich mache das Meeting nicht und ich kann mich dann digital austauschen. Dieser Wechsel von nicht remote zu remote war dahin nicht so groß, weil das in der Company schon so etabliert war.
Lass uns noch ergänzen, du arbeitest für eine Company, die ist remote only, das heißt, ihr habt gar kein Büro.
Ja, jetzt.
Habt ihr dann vor Corona Büros noch gehabt?
Ja.
Okay, alles klar. Aber ihr habt euch komplett darauf eingestellt, nur remote zu arbeiten, auch jetzt, auch nach der Zeit sozusagen. Ihr seid also nicht wieder zurückgekehrt zu dem vorherigen Zustand, sondern ihr habt euch von vornherein darauf eingestellt. So, jetzt muss man auch dazu sagen, ihr seid eine reine Digitalbude. Ne?
Und wir sind 30 Leute. Im Vergleich zu einem großen Konzern ist das ja gar nicht.
Kommen aber, glaube ich, noch mehr Sachen dazu. Reine Digitalbude, 30 Leute, sehr, sehr junges Team, glaube ich. Und sowieso mit euren Themen, die ihr beackert, natürlich auch in diesem digitalen Spektrum, in diesem digitalen Umfeld ja sowieso verankert. Jetzt schenken wir mal kurz um in meine Welt, ja, nicht weil ich jetzt wichtig bin, sondern weil das ein Gegenpol dazu ist. Ich arbeite halt viel mit Autohäusern, mit Autohändlern. Deren Kerngeschäft ist das Geschäft mit echten Menschen in irgendwelchen Gebäuden, ne, um es jetzt mal so ein bisschen grob zu beschreiben. Das heißt, deren Kerngeschäft ist es eben auch, die leben davon, mit Menschen in direktem Austausch, in direkter Kommunikation, aber persönlich, face-to-face zu sein.
Ja, Sales ist immer noch was anderes als Telesales.
Genau. Ja, das ist einerseits im Sales-Bereich so, ne, also wo man Autos verkauft zum Beispiel. Da hast du ja auch schon sehr viel digitale Anteile, schon seit 20 Jahren. Ne? Aber gerade im Werkstattbereich, wovon die Autohäuser eben auch sehr extrem leben. Ich meine, du hast selbst ein Motorrad, ich habe ein Auto auch. Wenn das Ding kaputt ist, dann musst du den irgendwo hinbringen. Ne? Der ist ja nicht so, dass du dann eine Webseite aufrufst und sagst, bling, bling, löst mal mein Problem. Sondern in irgend so ein Support-Ding schreibst. Klar, man kann jetzt inzwischen schon Online-Werkstatttermine vereinbaren. Es wird ja alles digitaler. Aber der letztendliche Akt der Reparatur und der Übergabe, der muss irgendwie immer von einem echten Menschen zu einem anderen echten Menschen stattfinden. Ne? Und ich glaube, das ist noch ein ganz anderes Geschäftsmodell. Und deswegen tun sich, ich sag mal, solche hybriden Unternehmen, die sowohl, ich sag mal, das alte Geschäftsmodell mit Büros und Menschen vor Ort haben, als eben auch jetzt die Anforderungen ihrer Mitarbeiter, wir wollen aber auch mehr remote arbeiten. Das ist das eine Geschäftsmodell. Und das andere, glaube ich, das muss man vielleicht ein bisschen trennen, ist sowas, was ihr macht, wirklich sowieso nur remote zu arbeiten. Wir haben gar kein Büro mehr. Und dann kann ich mich sowohl als Mitarbeiter als auch als Führungskraft genau darauf konzentrieren und sagen, wie muss ich jetzt hier Prozesse einstellen und Leute führen und machen und tun. Beides hat seine großen Herausforderungen. Bei dem Hybriden sehe ich sogar noch ein paar mehr Herausforderungen, weil du musst mehr oder weniger noch als Führungskraft, wenn du überlegst, du hast ein Team, da sind 3 Leute, die sitzen den ganzen Tag im Büro. oder sind sie in der Werkstatt und die anderen drei oder die anderen fünf, die arbeiten von zu Hause aus oder von irgendwo. Und jetzt versuche ich mir vorzustellen, wie muss ich jetzt irgendwie dieses eine Team, ja eigentlich eine Team, wie muss ich die jetzt führen? Ne?
Ja, vor allem vereinen, ein Team, eine Kultur aufzubauen. Ja, ja, na klar, ja, total schwierig, auch vor allem, wenn man, also hybride Modelle, das kenne ich so aus der Übergangszeit noch, ne, wo wir die Möglichkeit hatten, ins Büro zu kommen, da mussten wir uns dann immer eintragen, weil nicht so viele Leute im Büro sein durften, wegen den Corona-Vorschriften und so. Aber was, glaube ich, vor allem für die Unternehmen, die direkt mit einem hybriden Modell starten, auch die Herausforderung ist, ist wirklich Team-Spirit zu etablieren, zu schauen, dass sich jeder irgendwie mal auf die gleiche Art und Weise gleichwertig kennenlernt. Mhm. Das ist eigentlich immer ganz witzig bei uns auch. Also klar, wir sind 100% remote. Jeder kann von dort aus arbeiten, wo er ist. Unser ehemaliges Büro ist für uns immer noch zugänglich. Also falls ich mal in Berlin bin, könnte ich sagen, hey, habt ihr nicht Lust, euch da mal zu treffen? Dann können wir da coworken. Wir haben auch alle eine Coworking-Mitgliedschaft. Wir könnten, es ist so ein Verbundsystem, da kann ich in Coworking Spaces in ganz Europa gehen. Mhm. Das heißt, ich habe schon Möglichkeiten, mich auch in Spaces mit jemandem zu treffen. Mhm. Aber bei den Hybrid-Companies ist es ja so, stell dir mal vor, du hast drei Leute in der Werkstatt und drei Leute im Marketing, die zu Hause sitzen. Wie machst denn du ein Meeting mit denen? Sollen die dann alle separat in einzelne Räume vor Ort gehen und sich an den Laptop setzen?
Nee, das haben wir. Also ich habe ja eine Zeit lang, als ich meine letzte Tätigkeit noch hatte, bis Mitte letzten Jahres beim größten deutschen Autohändler, da hatten wir genau die Situation. Also da waren dann so, gerade im Sommer, ne, also wenn Corona wieder schwächer war, ne, also dann kamen natürlich wieder die Leute zurück ins Büro. Es ist ja auch nicht so, dass alle nur von zu Hause arbeiten wollen. Ne? Also wir hatten auch da, auch innerhalb der Mitarbeiterschaft, ne, in den Teams, hatten wir Kolleginnen und Kollegen, die haben gesagt, du, ich habe mir in der Zwischenzeit einen Hund angeschafft, ich habe keinen Bock mehr ins Büro zu kommen. Ich wüsste gar nicht mehr, wie ich den armen Kerl hier
alleine lassen. Ne?
Ja, genau, kann ich gar nicht.
Vor allem also die Corona-Hunde, die können ja nicht alleine bleiben.
Für die war eher, und ins Büro mitbringen ging da nicht. Für die war eher das Thema Homeoffice gesetzt, ja. Also die wollten gar nicht mehr anders. Und dann gab es andere, die gesagt haben, du, ich bin total froh, wenn ich wieder im Büro arbeiten kann. Ich will gar nicht alleine von zu Hause arbeiten. Ich brauche Leute um mich rum, ich brauche den direkten Austausch, den direkten Kontakt.
Routine auch. Also,
ja, das Geschäftsmodell Remote, ja, oder das Arbeitsmodell Remote ist nichts für mich. Also, und das ist, muss man auch akzeptieren, ne? Das ist einfach so. Und damit hast du automatisch dann so hybride Teams gehabt. Das haben wir einfach so gelöst, wir haben ja auch jeden Morgen zum Beispiel, haben wir unsere Morgen-Calls gemacht, so als Führungsteam. Wir waren, glaube ich, 5 oder 6, die wir da immer uns morgens zusammengewählt haben. Ich die meiste Zeit von hier aus, ne? Also schon remote. Viele, die aus Stuttgart waren, die Zentrale ist in Stuttgart und die auch sowieso ihren Hauptwohnsitz da hatten, die sind dann oftmals sowieso ins Büro gefahren, die haben es von da aus. Manch einer war auch unterwegs in Deutschland, der hat sich dann, was weiß ich, aus dem Hotel oder sonst vorher zugeschaltet. Insofern war das immer eine Mischung aus, da saßen drei Leute im großen Konferenzraum oder im Großraumbüro und der Rest hat sich zugeschaltet und dann war das in dem Sinne auch ein hybrides Morning-Meeting oder so. Ne?
Ja.
Das geht schon, das kann man organisieren, aber man muss eben sehen, es ist aufwendig. Das, was du gerade gesagt hast mit der Kultur, ne, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur bei Hybriden, aber auch bei euch, glaube ich, ja noch viel schwieriger. Wenn du jemanden neu einstellst, Frage, wie machst du das?
Als wir damals mit der Agentur auch den Wechsel gemacht haben, tatsächlich ging das schon so ein bisschen vor Corona los, mehr Remote-Möglichkeiten zu nutzen und dann sind wir auch irgendwann komplett remote gegangen, habe ich auch damals schon mit meinen Kollegen, ich war auch damals schon in der Führungsposition, immer so rumgewitzelt, so, ja, ab jetzt Teams nur noch per Slack führen, das ist so ein Unternehmenskommunikationstool, so wie WhatsApp. Lass uns doch mal ein E-Book schreiben, wie man Teams per WhatsApp führt. Denn es kam auch an der Stelle ja eine ganz neue Challenge auf uns zu. Ich glaube, ich bin auch ein People-Mensch, also ich bin gerne unter Menschen. Mir ist Beziehungsaufbau sehr wichtig, Kommunikation, dass sich mein Team wohlfühlt, gut fühlt, gewertschätzt fühlt, dass ich auch direktes Feedback persönlich übermitteln kann, weil das immer noch mal was ganz anderes ist, als wenn die so eine sehr geehrte so und so, hier möchte ich dir Feedback geben, mit freundlichen Grüßen Leni. Das ist so unpersönlich und darum ist mir auch der menschliche Kontakt eigentlich immer sehr wichtig gewesen. Auf mich kam eben diese neue Challenge zu, all damit umzugehen und auch trotzdem meiner Funktion als Leadership-Person nachzukommen, mich um Menschen zu kümmern, sie weiterzubilden, aber auch sie zu fordern. Und dieser Wechsel war für uns eine ganz interessante Stelle, weil für uns ja auch nicht klar war, funktioniert das? Möchte ich überhaupt selber so arbeiten? In der Company, wo ich jetzt bin, da wurde das Team einfach gefragt, hey, wollt ihr weiterhin ins Office kommen oder wollen wir 100% remote gehen? Und so wie die Entscheidung ausgegangen ist, so wurde es umgesetzt. Und alle wollten, oder nicht alle, aber der Großteil wollte remote. Und somit ist der Switch passiert. Vielleicht steigen wir mal so ein bisschen in dieses Thema ein, remote mit einem Team zu arbeiten, vielleicht auch aus einer Leadership-Perspektive. Denn ich finde, das ist ein sehr bemerkenswertes Thema, wie viel man noch nicht entdeckt hat, sage ich mal so. Für mich auch, seit 2 Jahren mache ich das jetzt. aber auch wie viel ich einfach lernen durfte in der ganzen Zeit. Ein so ein Faktor, der mir auch sehr, sehr wichtig ist, das merke ich bei LinkedIn viel, das ist dieses Durchthematisieren von nur noch Remote und du bist ein guter Arbeitgeber, wenn du noch ein Office anbietest, oh, dann lebst du ja hinterm Mond. Das würde ich so ein bisschen außen vor lassen eigentlich, weil ich mag diese Verteufelung nicht, ja, denn wenn ich jetzt auf dem Arbeitsmarkt unterwegs wäre, würde ich mir ja auch die Company suchen, die das Modell anbietet, was für mich gut ist, was für mich, wo ich sage, da habe ich Lust drauf und darum verstehe ich diese Verteufelung nicht, die da stattfindet in dieser Blase.
LinkedIn ist noch eine Blase.
Ja, total. Aber eine coole Blase. Genau, aber zurück zu diesem ganzen Leadership-Thema, Remote. Einfach eine riesengroße Challenge, wo super viel Potenzial liegt.
Wie gehst du vor? Vielleicht mal als Beispiel, wenn wir uns mal langhangeln. Vielleicht wird es plastischer, wenn man sagt, hey, stell dir mal vor, ihr seid eine Remote-Only-Company. Also, ich sag mal, du stellst jetzt in deinem Team jemanden neu ein. Ne? Dann hast du den ja erstmal noch nicht wirklich im echten Leben physisch vor dir stehen oder sitzen gehabt, sondern ihr habt euch, wenn überhaupt, ne, na, klar habt ihr euch, dann wahrscheinlich digital irgendwo. So wie wir jetzt hier auch sichtbar oder per Teams, per Zoom oder per was auch immer, ja? Trefft ihr euch. Und das heißt, der Einstellungsprozess ist schon mal digital, ne? Weil weitgehend digital. Das ist der eine Punkt. Jetzt springen wir da aber mal drüber hinaus, weil das ist noch ein anderer Punkt, glaube ich, Einstellung und Bewerbungsprozess und so. Da kannst du noch mal eine eigene Folge draus machen. Jetzt ist er da. Jetzt hat jemand unterschrieben und sagt, jo, geil, jetzt fange ich an. Ne? Wie sorgt ihr jetzt dafür oder du jetzt als Führungskraft dafür, dass so jemand die anderen Kollegen aus dem Team gut kennenlernt, dass dieses Zwischenmenschliche stimmt, dass die Kultur des Unternehmens auch irgendwie vermittelt wird, auch gelebt wird? Das, was du vorhin sagtest mit der Kaffeemaschine, ne? Das hast du ja nicht, ne? Wo die Leute einfach mal so vorbeigehen, so miteinander quasseln oder mal im Büro am Tisch sich gegenüber sitzen. Wir haben dann damals, kann ich mich entsinnen, haben wir gesagt, ja, dann sollen die halt per Teams, kann man ja auch chatten, ne? Da können die sich ja chatten. Ja, macht ja aber keiner, ne? Das ist ja auch unpersönlich. Ja,
doch, das machen wir schon. Vielleicht lass mich da mal drauf eingehen. Lass mich da mal kurz drauf eingehen, weil ich glaube, ich könnte jetzt hier ungefähr anderthalb Stunden darüber referieren, wie wir als Team funktionieren. Ich habe die große, ich sag mal, Möglichkeit gehabt, ja schon in ein Team zu stoßen, was schon remote gearbeitet hat. Wir sind natürlich jetzt auch nochmal extrem gewachsen. Aber wenn jetzt jemand neu bei uns startet, der kommt ja schon in ein Team, die mit unseren Werten aligned sind, sonst würden sie nicht in unserem Team arbeiten, die auch unsere Werte leben und die verstanden haben, dass wenn ich in einer Company arbeiten möchte, die diese Werte hat, dann muss ich diese Werte auch selbst leben und auch umsetzen. Das ist für uns schon im Bewerbungsprozess ein riesengroßer Punkt, ob wir jemanden einstellen oder nicht. Unser COO macht da ein sogenanntes Value-Based Interview, also da geht es um die Werte, die jemand hat und ob die mit unseren Werten alignen. Alignt er mit unseren Werten, alignen wir mit seinen Werten oder ihren Werten.
Alignen musst du nochmal erklären.
Übereinstimmen, würde ich sagen. Ja, genau, also dass es zueinander passt. Das heißt, ich habe schon eine möglichst passende Person gefunden, die auch von der Persönlichkeit her gut in die Company passt. Und was wir über die Jahre jetzt entwickelt haben oder vor allem im letzten Jahr auch schön ausreifen konnten, ist eine digitale Onboarding-Phase, also eine Onboard-Holen-Phase. Das erstreckt sich über 2 Wochen, das machen wir sehr intensiv und dafür plane ich mir auch, wenn wir unsere Quartalsplanung machen mit unseren Projekten, auch immer Zeit ein. Wenn ich weiß, ich habe Hiring und ich hire jemanden, stelle jemanden ein, dann braucht der auch ein vernünftiges Onboarding. Und ich würde sagen, das Onboarding geht dann auch einfach noch insgesamt ungefähr einen Monat weiter. Wie sieht das aus? In der ersten Woche, das haben wir wie so eine Art Online-Kurs mit so Tagesaufgaben, der ist aber nicht nur auf Videos basiert, sondern auch auf Calls, die wir zusammen haben mit verschiedensten Leuten aus der Company. Und es sieht so aus, dass die erste Woche erstmal ein Company-Onboarding ist. Das hat mit der reinen Position, wo jemand einsteigt, erstmal wenig zu tun. Das geht voll darauf, überhaupt erstmal die Company kennenzulernen, unsere Werte und auch die einzelnen Persönlichkeiten, die es in der Company gibt, kennenzulernen, Calls mit verschiedenen Teams zu machen, sich einfach mal eine Stunde hinzusetzen und mit denen zu lunchen, digital. Darauf basiert auf jeden Fall, dass die erste Woche, da geht es eben viel um die Company erstmal an sich.
Wenn du sagst Werte, ne, Werte vermitteln und so, also ich stelle mir, korrigiere mich, ne, ich kenne ja euren Prozess nicht im Einzelnen, aber da geht es noch gar nicht darum, den jetzt fachlich einzuarbeiten und Dinge zu übergeben, Aufgaben schon zu übergeben, sondern erstmal geht es darum zu sagen, hey, wir machen dich erstmal bekannt mit ein paar Leuten, du kommst ins Gespräch mit diesen Leuten, man tauscht sich auch vielleicht über alltägliche Dinge aus, die gar nicht unbedingt mit dem Job zu tun haben, um erstmal die Menschen kennenzulernen hinter den Funktionen und auch zu lernen, wie ticken die, wie denken die, wie leben die Werte, weil ich sag mal, ich kenne genügend Unternehmen, die haben so eine Wertekarte, ja, so nennt sich das, da hast du dann so ein Dokument, ja, so ein Zettel oder im Internet würde man sagen, eine Seite, eine Page, da stehen da drauf, das sind unsere Werte, ne, was weiß ich, 10 Werte oder so, dann sagst du, ja, ist beeindruckend und wenn du dann mal mit Leuten aus dem Laden sprichst oder so, dann denkst du, was da steht und das Leben sind sind zwei verschiedene Dinge. Wie vermittelt ihr das?
Wenn jemand anfängt bei einer neuen Firma, dann kann das eigentlich auch schon ein bisschen eine Challenge sein, weil man muss seine ganzen Workflows mal verändern, man muss sich daran gewöhnen, mit neuen Leuten zu arbeiten. Und das wollen wir einfach so einfach wie möglich machen. Und darum ist der Fokus eben auf Werte gelegt. Wie sieht das aus? Das sieht einfach so aus, dass wir unterschiedliche Tage mit verschiedenen Mottos haben. Also ich glaube, in Tag 1 geht es darum, erstmal Perspective kennenzulernen. Bei uns heißt, also so heißt meine Company, wo wir eine hervorragende Software bauen und uns drüber freuen. Da geht es erstmal darum, die Company kennenzulernen. Wo kommen wir eigentlich her? Also was ist vielleicht auch die Gründerstory? Wie funktioniert die Software? Was ist genau das, was wir hier eigentlich produzieren, bauen, wofür wir stehen und auch was wir daran so lieben? Was sind die Vorteile unserer Software? Also erstmal überhaupt die Software kennenzulernen und auch die Company, die dahinter steht, kennenzulernen. Wir haben zum Beispiel ein Dokument, wo jeder, der dieses Onboarding durchläuft, jeder hat ja irgendwann mal angefangen, oder als wir das gesamte Onboarding erstellt haben, haben wir es einfach in einem Rutsch mal gemacht, mal ein Dokument erstellt, wie so eine Art Steckbrief. Hallo, ich bin Leni, ich fahre gern Motorrad, gehe gern ins Fitnessstudio, trinke gerne Orangensaft und Kaffee zum Frühstück, liebe Hunde mehr als Katzen. Und da ist sind aber auch so Sections drin, wie zum Beispiel, so arbeitest du mit mir am besten oder so gehe ich mit Feedback um. Also so ein bisschen so.
Ach, das habe ich neulich auf LinkedIn gesehen, hat irgendwie ein Kollege von dir gepostet.
Genau, also es ist wie so eine Art Steckbrief zu jedem und ich kann mir also in meinem ersten Onboarding-Tag auch die Zeit nehmen, mir das einmal durchzulesen, anzugucken, und ich bekomme aber auch immer eine Aufgabe des Tages. Das kann zum Beispiel sein, liest dir alle Steckbriefe durch zum Beispiel. Ja, also dass man auch wirklich eine Aufgabe hat, an der man arbeitet und nicht nur da so sitzt und so aufs nächste Meeting wartet oder so, wenn man sich noch unsicher ist oder so. Im Schnelldurchlauf geht es dann auch in den nächsten Tagen darum. Also es geht zum Beispiel dann auch um die Organisation. Also wie sind wir strukturell aufgebaut? Wer ist für was verantwortlich? Dann haben wir einen Strategietag. Das sind die Strategien in den verschiedenen Departments, die wir haben. Das ist unsere Produktstrategie. Das ist unsere Marketingstrategie. Das sind die Operational-Themen, an denen wir gerade arbeiten. Dann haben wir einen Tag, der heißt Learning by Doing. Und da geht es vor allem darum, mit der Software selber zu arbeiten. Denn ich komme jetzt aus dem Marketing-Team, aber wenn ich jemanden neu einstelle, den kann ich ja nicht unser Marketing machen lassen, wenn er unsere Software noch nie benutzt hat und auch noch nicht aktiv sich mit einem Projekt auseinandergesetzt hat und das mal gemacht hat. Das heißt, da bekommt er einige Tipps mit an die Hand und nutzt mal die Software wirklich, kann auch jederzeit mit uns im Team Calls vereinbaren, um ja durchzugehen. Und dann haben wir so einen letzten Tag, den nennen wir dann den Let's Get Started Day. Und da gehen wir dann rüber in das fachliche Onboarding für die einzelnen Departments. Und in der Folgewoche folgt dann ein etwas anders strukturiertes, eher Call- und schon erste aufgabenbasiertes Onboarding mit dem Team. Shadow-Sessions macht man da. Das ist so, wenn ich zum Beispiel jetzt mit dir eine Shadow-Session machen wollen würde, Papa, dann würde ich mit dir auch einen Call vereinbaren und du würdest mich einfach mal so durch deine nächste To-Do mitnehmen. Also was machst du jetzt? Aktuell schreibst du ja viele auch Fachartikel. Du würdest mir zum Beispiel mal zeigen, was jetzt gerade für ein Thema vorliegt und wie du jetzt daran gehen würdest und was vielleicht so in den nächsten 2 Wochen noch deine To-Dos sind. Also das ist eine Shadow-Session, also sich einfach mal wie ein Schatten dahinter stellen und so, als würde ich hinter dir stehen und über deinen Bildschirm oder auf deinen Bildschirm. So, und so sieht das dann halt aus, dass wir in der 2. Woche eben mal ein bisschen tiefer gehen und dann auch eben auch Themen angehen. Wir haben auch eine ganze, ja, wie so eine Art Online-Kurs, ist aufgebaut mit verschiedenen Videos, auf die man auch jederzeit zurückgreifen kann. Da ist aber auch so Themen drin wie Projektmanagement, Onboarding, also so benutzt du diese Software, so funktioniert das hier, so kannst du das einrichten. Hast du Fragen, melde dich an diese Person. Oder auch die Zeit zu geben, seine ganzen Tools einzurichten. Das ist ja vor allem für uns, die wir digital arbeiten, total wichtig. Nicht nur, also allein die Zeit, die ich brauche, um mein Profilfoto in meinen Google-Account einzufügen. Das alles, diese Zeit ist eben auch gewertschätzt und dafür hast du die Zeit und das ist auch deine Aufgabe, sich darum zu kümmern. Da kommen natürlich auch noch die ganzen Legal-Topics mit dazu. Also wenn man einen neuen Job anfängt, muss man ja auch einiges Vertragliches noch regeln. Sowas gehört da auch dazu. Und so haben wir eben ein umfassendes 2-wöchiges Onboarding gebaut, dass wir auch stetig weiterentwickeln, ne? Dass die letzte Aufgabe eines Tages ist immer, bitte gib ausreichend Feedback für diesen Tag. Was hat dir gut gefallen? Wo fehlt die Information? Hättest du Informationen schon früher gebraucht? Ne? Solche Themen, also diese Feedback-Kultur ist ganz, ganz wichtig.
Eine Frage dazwischen noch. Mal, wenn ich jetzt neuer Mitarbeiter bin in deinem Team, diese 1. Woche und vielleicht auch die 2., das ist aber nicht so, dass du jetzt als Führungskraft das Ganze mit mir veranstaltest, sondern auch andere Teammember wahrscheinlich oder auch andere Meinungen, dass auch eine Mischung da ist, ne? Und dass ich einerseits ja nicht nur die Werte und die dahinterliegenden Strategien kennenlerne, sondern eben auch verschiedene Menschen schon, mit denen ich zu tun haben werde, immer wieder, die mich kennenlernen und die kennenlernen. Ne?
Genau, das beste Beispiel ist zum Beispiel, wir machen auch sogenannte Industry Calls bei uns in den Onboardings. Was heißt das? Jeder Head of im Team oder jeder Teamlead im Team wird mit dir einen Call machen und dir mal so generelle Infos zur Branche geben. Das sind so die Herausforderungen, die ich gerade habe. Wenn ich zum Beispiel im Produktteam bin, dann habe ich vielleicht die Herausforderung, dass sich irgendein DSGVO-Gesetz verändert hat und ich jetzt das noch in meine Software einbauen muss. Dann ist das gerade ein großes Thema. Darum geht's jetzt. Oder ich aus dem Marketing kann jetzt berichten, das sind die neuen Richtlinien, Werberichtlinien auf Plattform XY. Also solche Themen, da kann ich jemanden mit reinnehmen und das ist dann egal, ob derjenige bei mir im Team anfängt, im Marketing, ob der vielleicht als Accountant statt und bei uns Buchhaltung macht, der bekommt auch ein genauso fundiertes Onboarding, damit der einfach auch die Company so sieht wie jeder andere in der Firma.
Versteht, finde ich super.
Ja, wir haben auch verschiedene Culture-Themen noch mit dabei. Also Culture ist immer so ein schönes, großes Wort. Kultur, was heißt das jetzt genau? Ich sage immer, dass Kultur ja eigentlich nur funktioniert, wenn jeder was daran mitmischt. Ne? Also ich kann nicht einfach nur sagen, unsere Unternehmenskultur passt nicht, aber ich beteilige mich selbst nicht an Themen, die die Unternehmenskultur fördern würden. Und ich glaube, da hat sich einfach über die Jahre, auch noch vor Remote, ein Grundkonstrukt an sogenannten Frameworks, Funktionsweisen, wie Dinge in dieser Firma laufen, angesammelt, die einfach dazu beitragen, dass wir als Company funktionieren. Das ist die Art und Weise, wie wir uns aufeinander verlassen können. Ich weiß, dass ich innerhalb einer halben Stunde bis Stunde mindestens meine Rückmeldung über unser Kommunikationstool Slack bekomme. Wir arbeiten auch nur mit Slack kommunikativ. Ich kriege jetzt nicht 87 E-Mails am Tag. Ich weiß, dass da mein Projektmanagement funktioniert in diesem Tool. Hier in diesem Tool funktioniert Dokumentation. Wir planen gemeinsam unsere Quartale und somit weiß ich auch immer, hey, daran arbeitet der andere. Ja, ich weiß, woran ich bin, in welche Projekte ich involviert bin, was meine nächsten Schritte sind. Und das ist eigentlich auch mit das Wichtigste am Remote Work für mich, dass ich strukturiert arbeiten kann und mich auch selber daran halten muss und darf. Und gleichzeitig, wenn man jetzt wieder auf Kultur zurückführt, was da beim Remote so wichtig ist, ist auch so ein bisschen Oversharing. Also man kann nie genug kommunizieren, würde ich sagen. Das heißt, wenn ich mir unsicher bin, ob jemand das wirklich richtig verstanden hat im Telefonat, dann frage ich einfach nochmal nach. Hm. Oder ist jemand krank und ich sehe an seinem Status, wie früher bei ICQ, heute bin ich krank, dann schreibe ich dem doch einfach, hey, gute Besserung. Wir machen auch Company Calls, also wo alle mit dabei sind, einmal im Monat eine große Keynote und jeden Montag starten wir alle gemeinsam in die Woche, dann würfeln wir immer durch, Zufallsprinzip, wer mit wem jetzt eine Viertelstunde quatscht. Das heißt, vielleicht rede ich morgen mit unserem Buchhalter und nächste Woche rede ich mit unserem Programmierer. Auch wenn ich mit denen vielleicht jetzt nicht jeden Tag arbeite, weil ich eben Marketing mache, lerne ich die kennen, kann über die herausfinden, was die privat gerne machen, ob der eine Basketball spielt und der andere Fußball. So haben sich Strukturen gefunden, die uns helfen, die Kultur zu etablieren. Und wir sind auch immer dabei, das noch weiterzuentwickeln. Ich meine, es gibt auch sehr viele Unternehmensvorteile einfach, die auch dabei helfen. Also, was ich gerade schon gesagt habe mit der Coworking-Mitgliedschaft. Ich habe tolles Arbeitsequipment. Ich kann mir aussuchen, mit was für einem MacBook ich hier arbeite. Ich habe auch einen Remote-Working-Budget. Das ist auch ein ganz, ganz cooles Thema, wo wir einfach 100 Euro im Monat zur Verfügung haben, sie für irgendwelche Remote-Arbeitsmittel einzusetzen. Das könnte ein Flug nach Berlin sein für mich, weil ich mein Team sehen möchte oder jemanden aus meinem Team sehen möchte. Das kann sein, ich brauche neue Kopfhörer. Ja, also ich kann einfach mit diesem Budget mein Remote-Arbeitsleben fördern und da steht eben die Company auch hinter. Und gleichzeitig arbeiten wir insgesamt aber auch in einer, mein Chef sagt das immer so schön, mit Ownership und Freedom-Kultur. Was bedeutet das eigentlich? Wir sind einfach davon überzeugt, dass man seine beste Arbeit schafft, wenn man insgesamt absolute Freiheit genießt und echte Verantwortung tragen kann. Das heißt, ich habe Projekte, in denen ich auch wirklich Verantwortung zeigen muss, wo ich andere animieren kann, wo ich der Projektmanager bin. Ich habe aber auch Projekte, wo jemand anders der Projektmanager ist und ich zuarbeite. Und ich kann mir aber aussuchen, ob das Projekte sind, die ich machen möchte oder nicht. Also ich bekomme nicht einfach was vorgesetzt. Alle Dinge fördern irgendwo die Kultur. Was wir als Teamleads auch viel machen, ist einfach sagen, hey, in 3 Wochen habe ich mal euch mit dem ganzen Produktteam und uns im ganzen Marketingteam ein digitales Lunch eingestellt. Macht euch einfach schön was zu essen, holt euch euer Lieblingshaustier als Bildhintergrund. Man kann immer so schöne witzige Hintergründe einstellen, so digitale Hintergründe, wenn man Videocalls macht. Dann hast du so einen Witz und Dollerei mit da drin. Und dann quatschen wir einfach mal für eine Stunde lang. Solche Möglichkeiten gibt's eben auch. Und wir treffen uns natürlich auch mit dem Team. Wir machen Quartals-Offsites und auch mit dem Team immer mal wieder Events in echt.
Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das heißt, das, was du jetzt gerade erzählt hast, also ich bin total beeindruckt, was ihr da so schon auf die Füße gestellt habt. Denn in meinem täglichen Umgang höre ich immer nur, Remote, das funktioniert doch alles nicht. Hat das jetzt 2 Jahre lang irgendwie, haben wir das durchgezogen und so, aber nee, wir sind froh, dass jetzt wieder alle da sind und das wird doch nichts und so kann man keine Kultur aufbauen, so kann man keine Leute führen. Das sind ja so viele Vorurteile, die sich da rausgebildet haben.
Ja, voll.
Und ich nehme das den Leuten, die das so sagen, auch gar nicht übel. Guck mal, das sind oftmals Leute, die sind seit 30 Jahren im Beruf, die kennen eben eigentlich nur die alte Welt und sind gewöhnt, in dieser Welt zu arbeiten, haben jetzt zwar 2 Jahre, auf Deutsch gesagt, die Extremsituation erlebt, haben sich damit auch arrangiert zu großen Teilen, aber stecken trotzdem eigentlich rein jetzt mal so kulturell ihrer Erfahrungswegen und auch all ihrer Überzeugungen wegen, aber immer noch eigentlich in der anderen Welt drin. Ne?
Total. Kommt ja auch drauf an, wo die hinwollen.
Ja, die sehen das eher als eine Ausnahmesituation an, ne, und sagen, ja, das war jetzt mal eine Ausnahme, aber jetzt müssen wir wieder zu unserer früheren Normalität zurückkehren. Und ich glaube, und da muss man sich ein Stück weit umstellen. Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt sowas alles höre, was ihr hier so macht und was ihr auf die Füße stellt und welchen Aufwand ihr betreibt, damit das eben auch funktioniert als reine Remote-Company, dann ist das schon gewaltig auf der einen Seite. Aber ich glaube, es ist eben auch gut zu bewältigen, weil am Ende ist es ja eben doch alles Software unterstützt. Erstens ist es eine Frage des Wollens, glaube ich. Zweitens ist es eine Frage der Organisation. Mhm. Und drittens ist es eine Frage des Controllings im Sinne von Leadership. Also Controlling im Sinne von, ich führe meine Menschen, meine Teams so, dass diese eigentlich beabsichtigten Wirkungen, die wir da erzeugen wollen, dass die dann auch wirklich eintreten.
Ja.
Und das erlebe ich zum Beispiel auch regelmäßig, dass es dann heißt, ja, nee, wir haben es denen ja jetzt gesagt, dass die das so machen sollen. Und das war dann Führung.
Voll.
Ja, und muss dann, ja, wenn ich sage, aber jetzt ist ein Monat um, jetzt sind immer noch keine Ergebnisse da, wie soll es denn jetzt damit weitergehen? Ja, kannst du ihnen ja nochmal sagen. Ja, nee, da musst du jeden Tag dranbleiben. Voll. Da musst du jeden Tag mit den Leuten in Interaktion sein. Und das, was du gerade erzählt hast, das hört sich ja nach extrem viel Kommunikation an.
Es hört sich vor allem nach Commitment an. Da kann ich mich auch nur bei unseren ganzen Gründern und Geschäftsführer bedanken, weil ich glaube, deren größte Leidenschaft ist auch, genau das aufzubauen. Mhm. Genau solche Möglichkeiten und Mittel zu finden, obsessed damit zu sein, herauszufinden, wie kann ich remote genau das etablieren, weil sie eben verstanden haben, dass das ist, was die Mitarbeiter auch hält und sie möchten ja auch alle selber glücklich sein mit dem, was sie tun. Und wir sind ja auch eine Bootstrapped Company, das heißt, wir haben keinen großen Investor drin oder so, sondern finanzieren uns selbst. Ich glaube, das macht auch nochmal einen Unterschied, weil wir einfach diesen Druck auch von einem Investor irgendwo nicht haben. Da bin ich eigentlich auch sehr dankbar, vor allem weil eben dieser Wille und die Leidenschaft dafür da ist, genau solche Strukturen aufzubauen und auch Kultur als an allererster Stelle zu bedenken.
Nee, finde ich total klasse. Also wenn ich so höre, was ihr da alles so für Aufwand betreibt, dann hat das eben viel, viel, viel mit zwischenmenschlicher Kommunikation zu tun, auf allen möglichen Ebenen und in allen möglichen Varianten, aber eben im Regelfall digital. Natürlich auch hier und da, hast du ja gerade gesagt, trefft ihr euch mal im echten Leben, was ja auch sinnvoll ist, aber im Wesentlichen läuft das eben alles digital und siehe da, es funktioniert. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber guck mal hier, was da und da jeden Tag so im Büro stattfindet, das haben die da so nicht. Ja, das ist sicherlich so, aber das versucht ihr dann eben auszugleichen.
Ja.
Vielleicht nicht immer zu 100%, aber ihr versucht es eben auszugleichen durch manch andere Tätigkeit, durch manch andere Aktion und eben dadurch, dass ihr mit den Leuten noch mehr im regelmäßigen Austausch seid, als das so ist. Ne?
Ich glaube, ich würde auch Unternehmen, die jetzt vor der Herausforderung stehen, zu überlegen, gehen wir irgendwie in eine Remote-Richtung, machen wir so eine hybride Arbeitsmodellmöglichkeit auf, verbleiben wir komplett offline. Ich meine, viele stehen ja jetzt auch vor der Herausforderung so ein bisschen des Fachkräftemangels und Recruiting ist gerade in aller Munde, weil es eben schwerer geworden ist, gute Leute zu finden, weil die eben alle beschäftigt sind. Aber wie kann ich mir denn als Unternehmen bessere Employer-Branding-Vorteile an der Stelle auch verschaffen? Vorteile, die andere Leute davon überzeugen, bei mir einzusteigen, bei meinem Team zu joinen an der Stelle. Oh, ich habe so viele Anglizismen drin heute, es tut mir total leid. Und ich glaube, was ich vor allem mitgeben würde, ist der Fokus auf Kultur. Gar nicht mal, du musst ab jetzt remote sein oder du musst 100% remote gehen, sondern mach doch einfach mal die Möglichkeit auf, Prozesse zu etablieren, an Projekten zu arbeiten, die eben aus dem Homeoffice möglich sind und fokussiere dich auf Kultur. Ja, also wie kann ich Dinge etablieren, Arten und Weisen, wie wir arbeiten, Kommunikationswege, die Kultur in meiner Firma fördern. Und das ist zum Beispiel sowas wie, es gibt Möglichkeiten, ein Jobrad. Ja, also ich kann zum Beispiel meinem Team anbieten, sich über mich als Arbeitgeber ein Fahrrad zu leasen. Wie geil ist das denn? also Vorteile, Benefits zu haben, die mich auch als Arbeitgeber von anderen Arbeitgebern differenzieren können. Das sind solche Themen. Das ist vielleicht auch, kann man auch in finanzieller Hinsicht sehen. Zum Beispiel dieses Remote Working Budget, das kann man ja auch als Nicht-Remote Company in einer Art und Weise anders ausdrücken. Also zum Beispiel Arbeitsplatzbudget oder vielleicht ist das auch ein Essensbudget, was du deinem Team geben möchtest. All das, dafür sind sie ja auch schon dankbar und da hast du wieder was, was dich differenziert. Ja, also du hast ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, in Kultur zu investieren. Du kannst Team-Events machen, Team-Retreats auch machen. Vielleicht fährst du mit deinem Team mal eine Woche lang irgendwo hin. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die können in Jahrespläne eingerechnet werden. Die müssen nicht übertrieben teuer sein. Und vor allem helfen sie dir in the long run, also im langfristig. Ich arbeite nur auf Englisch, Papa. Wie soll ich hier plötzlich
dein Bruder, so? Dein Bruder übrigens auch, da habe ich genau dasselbe Problem.
Ja, ich merke es auch erst immer in den Podcasts mit dir, dass ich echt nur noch Englisch rede.
Aber lass mal, wenn ich mit deinem Bruder spreche, ist das genau das Gleiche. Er sagt dann auch immer, wie heißt das auf Deutsch? Wie sagst du da
so? Total. Wir sind halt auch beide solche.
Du in deiner analogen Welt, in deiner alten analogen Welt, wie sagst du dazu?
Aber das ist doch eigentlich so das, was ich mitgeben möchte, auch heute, weil ich glaube, das findet vielleicht auch ein gutes Ende, dass man als Unternehmen nicht sofort remote gehen sollte, wenn man nicht die Möglichkeit hat, sondern erstmal solche Prozesse zu etablieren, sich auf Kultur first zu fokussieren, immer Kultur, Kultur, Kultur. Ja. Halte die Leute, die du hast, entwickle die Leute, die du hast, weiter, gib Weiterbildungsmöglichkeiten, dann kannst du dir überlegen, hey, wie könnte ich zum Beispiel meinen Tag Homeoffice etablieren? Kann ich auf ein anderes Projektmanagement-Tool wechseln, das meinem Team ermöglicht, auch von Barcelona aus zu arbeiten?
Ja, man muss, glaube ich, gar nicht so weit gehen. Ne? Also gerade in klassischen Unternehmen, also ich kriege es in den Gesprächen ja mit den Unternehmen mit denen ich arbeite, dass wenn die jetzt also die haben natürlich auch die Sorge, die finden für bestimmte Dinge keine Mitarbeiter mehr, ne? Oder eben schwerer Mitarbeiter. Insbesondere im technischen Bereich, da kannst du aber nicht über Remote arbeiten, da musst du in so eine Autowerkstatt gehen, ne? Im kaufmännischen Bereich geht's meistens noch, aber selbst da stoßen sie an Grenzen, beziehungsweise da haben sie vielleicht weniger Probleme, Leute zu finden, aber die Leute, die sie dann finden, die sagen mir alle, die Unternehmer, die erste Frage, die die Leute inzwischen stellen, ist nicht, wie viel Geld verdiene ich hier oder wie lange muss ich arbeiten, sondern kann ich auch von zu Hause aus arbeiten? Das ist die erste Frage, die heutzutage üblicherweise gestellt wird.
Siehst du, wie es wichtig ist.
Ja, also das ist den Menschen wichtig und wenn ich jetzt als Unternehmen kein Angebot in der Richtung machen kann, dann limitiere ich mich ja auch selber. Nicht nur, weil ich dann jetzt regional weniger Arbeitskräfte gewinnen kann, sondern ich nehme mal ein anderes Beispiel. Du hast in so einem Autohaus ja nicht nur in Anführungsstrichen allgemein gebildet, Menschen, sondern auch teilweise Spezialisten. Und die sind ja wirklich, das ist ja Goldstaub, ne, oftmals. Und jetzt nehmen wir mal an, du hast deinen Sitz in Köln als Unternehmen, ne, und auch dein Büro sozusagen. Und jetzt wird aber in Rostock ist ein Spezialist, der unter Umständen genau das kann, was du brauchst. Bislang hieß das, ja, du, da musst du umziehen nach Köln oder die Woche pendeln oder irgendwie so ein Kram. Jetzt könnte man doch aber auch sagen, hey, wenn ich dem die Möglichkeit gebe oder der, dass sie von zu Hause aus arbeiten kann, ja, dann ist das der erste oder die erste Remote-Mitarbeiterin, die hier überhaupt nie vor Ort ist oder vielleicht einmal im Monat oder so. Das kann man ja einrichten, dafür Logiken. Ja, aber im Grundsatz arbeitet der oder die dann eben aus der Ferne. Und dafür brauche ich auf der einen Seite natürlich die technische Basis schaffen. Also das muss auch technisch möglich sein. Auf der anderen Seite, und das ist ja das, was du jetzt hier ausgeführt hast, noch viel wichtiger, ich muss auch dafür sorgen, dass sich so jemand dann auch zu uns zugehörig fühlt. Weil ansonsten, wenn so jemand aus der Ferne arbeitet, aber eigentlich in das Tagesleben, in das Tagesgeschäft, und das macht ja Kultur aus, das tägliche Miteinander, gar nicht mehr oder weniger eingebunden ist, ne? Also gar nicht so mitbekommt, was da jeden Tag so stattfindet, wenn ich da auch keine Möglichkeiten für schaffe, ja, dann muss ich mich nicht wundern, dass so jemand dann unter Umständen auch schnell wieder abgeworben wird und für besseres Geld oder wegen mir auch für gleiches Geld woanders hingeht, wo er solche Möglichkeiten findet. Also es ist schon ein Aufwand, den man da eingehen muss, aber ich glaube, man erweitert sich dadurch auch wieder weil ich kann plötzlich Leute einstellen, auf die ich sonst nie zugegriffen hätte. Ja, also ich glaube, auch das ist ja ein großer Vorteil, da würde ich schon rangehen. Also ich finde das sehr spannend, sehr interessant, was ihr da aufgestellt habt und fand das unheimlich wertvoll, diese ganzen Informationen mal zu bekommen, was man da so macht, was man vielleicht so als Unternehmer, als Unternehmen auch tun könnte, wenn man bislang sowas noch nicht getan hat. Super.
Also ist auch ein Riesenthema. Unser CEO Michael Burgner, der bloggt dazu auch regelmäßig auf LinkedIn. Das ist ich finde es weiterhin sehr, sehr interessant, das mal mitzulesen und zu gucken, was die Bubble dazu so sagt.
Wir können ja von Michi mal die LinkedIn-Dingsbums, sein Domain, sein Link. Ich mache zwar digitales Marketing, aber schieß mich nicht tot mit solchen Begriffen. Ja. Ich bin nicht operative Marketing, ich mache immer nur Strategie. Super, Hase, war super klasse, hab auch ich wieder viel gelernt, fand ich sehr spannend.
Ja, mega.
Ja, du, ich fand es sehr spannend. Ich habe das ja selbst alles noch gar nicht so mitbekommen, was ihr da so treibt. Und finde das sehr, sehr, sehr interessant und aufschlussreich, gerade weil eben viele andere Unternehmen ja auch vor solchen Fragen stehen und gar nicht so genau wissen, was sie machen sollen. Dann siehst du auf irgendwelchen Netzwerken wie LinkedIn oder wo auch immer irgendwelche freiberuflichen Berater, die dir erzählen, mit uns gewinnst du morgen 100.000 Euro und wir erzählen dir, wie morgen die Welt funktioniert. Oder noch schlimmer, ohne Rolex ist das Leben keinen Tag wert. Haben wir doch alles, ne? Du kennst die Leute ja auch, gar nicht so weit weg von da, wo ich lebe. Ne? Gibt es mindestens zwei, ne? Die kennst du auch aus so einer Großstadt am Rhein. Das sind ja so Sachen, davon lassen sich ja viele abschrecken. Ne? Und dann heißt es schnell, ey, diese jungen Typen da, die alle keine Ahnung haben und und. Aber hier konnte man, so würde ich jetzt mal sagen, ne, auch mal einen jungen Typen hören, wo man das Gefühl hat, ey, die sind ja schon, die machen da ja tatsächlich was. Die reden nicht nur darüber, sondern die machen da auch was. Und das fand ich jetzt spannend. Das fand ich cool. Super.
Ja, auch ich konnte mal hinter die Kulissen gucken. Ich glaube, wir leben das einfach. Wir haben alle Lust auf das Thema und wollen eben auch erforschen, wie wir da am besten zusammenarbeiten können. Und dafür setzen wir unsere Zeit aktiv ein.
Klasse. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Bis die nächsten Tage wieder mal.
Mega. Danke für deine Zeit, Papa.
Danke dir. Mache ich gern. Tschüss.
Bis die nächsten Tage. Schöne Grüße an Mama.